Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 76. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Sicherlich habt ihr schon mal den Spruch gehört, stell dich nicht so an, du Mädchen. Oder sei kein Mädchen. Was dahinter steckt, ist ein altbekanntes Klischee, das uns vermittelt, dass Mädchen oder Frauen empfindlicher sind als Männer. Aber wisst ihr was? Dieser Spruch ist eigentlich wissenschaftlich gesehen nicht richtig. Tatsächlich sind Frauen in manchen Fällen sogar weniger schmerzempfindlich als Männer. In vielen wissenschaftlichen Studien zeigt sich, dass Frauen eine erstaunlich hohe Schmerztoleranz besitzen, vor allem bei langanhaltenden und wiederkehrenden Schmerzen. Ein gutes Beispiel dafür sind die Schmerzen bei der Geburt. Das ist nämlich eine der extremsten Schmerzarten, die der menschliche Körper erleben kann. Da gibt es auf YouTube einige Videos, in denen diese Schmerzen bei Männern simuliert werden. Spoiler Alert, die meisten Männer brechen das Experiment ab. Frauen haben also in bestimmten Situationen eine bessere Schmerzkontrolle und Resilienz als wir Männer. Stimmt das? Und wenn ja, warum ist das so? Aber auch die Art, wie das Gehirn Schmerzsignale verarbeitet, ist bei Frauen anders als bei Männern. Es gibt also viele spannende wissenschaftliche Fakten, die das Bild, das uns oft von Frauen vermittelt wird, wirklich auf den Kopf stellen. Scheinbar wissen wir doch nicht so viel über Frauengesundheit, wie wir es immer annehmen. Das ändern wir heute.
Experte der Woche.
Heute habe ich Dr. Dorothee Biener zu Gast. Sie ist promovierte Frauenärztin und Diplombiologin. Seit vielen Jahren arbeitet sie in der Gynäkologie, sowohl im Krankenhaus als auch in der Praxis. Als Biologin hat sie unter anderem zur Entstehung von Brustkrebs und zur Genverteilung im Zellkern geforscht. Ihr Verstand gehört der Wissenschaft, ihr Herz, ihren Patientinnen und allen, die sich mit dem Thema Frausein beschäftigen wollen. In ihrem neuen Buch Wir Superheldinnen zeigt sie auf zugängliche, humorvolle Weise, was den weiblichen Körper so besonders macht und was wir alle darüber wissen sollten. Dorothee.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich, mit dir über ein sehr, sehr spannendes Thema zu sprechen. Du sagst in deinem Buch Wir Superheldinnen, der weibliche Körper ist fantastisch. Das stimmt.
Ja,
sehe ich voll, 100%
voll
ganz genau.
Überzeugt.
Trotzdem wird er bis heute oft nicht oder auch missverstanden. Warum ist das so?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube zum einen, weil man Frauen bis heute eigentlich nicht den Raum zugesteht, den sie eigentlich verdient hätten und sie sich den manchmal vielleicht auch selber nicht zugestehen. Mhm. Frauen sagen viel zu selten, ich bin großartig, wie ich bin. Sie sagen viel zu oft, oh, das ist nicht optimal. Hier müsste es etwas schlanker, etwas größer, etwas besser, etwas andersfarbig sein, was auch immer. Und nehmen sich davon ganz viel weg, von dieser positiven Kraft, die eigentlich in ihrem Körper steckt. Und das ist genau der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich mit Hilfe von Wissen, an das du ja auch sehr glaubst,
unbedingt,
eben zeigen möchte, der Frauenkörper ist wirklich, trotz vielleicht manchmal auftretender kleiner Schwächen, einfach großartig. Und ich möchte Frauen bestärken, sich mit dieser Großartigkeit wohlzufühlen. Und nach Lektüre des Buches oder einfach durch ihr Leben hinterher zu sagen, es ist gut, wie es ist.
Na, ich glaube, bei Männern ist es ganz genauso. Also ich glaube nicht so, ich weiß es, dass es bei Männern nicht anders ist. Sie tragen es nur nicht so zur Schau. Und Männer fressen, glaube ich, sehr viel in sich selbst rein und haben aber am Ende die gleichen Probleme.
Vielleicht. Also sicherlich sind die Strategien, auch die Erlernten, die wir Geschlechterrollen spezifisch erlernen im Laufe unseres Lebens, unterschiedlich. Frauen haben tatsächlich auf Gefühle und derartiges höheren Zugriff. Frauen lächeln auch mehr als Männer, was einen total positiven gesundheitlichen Effekt hat, physisch und psychisch.
Auf jeden Fall.
Also deswegen will ich dir da gar nicht widersprechen.
Mit welchen Fragen kommst du so tagtäglich in Kontakt und was hat dich jetzt am meisten schockiert?
Also schockiert ist so negativ, aber ich habe einfach festgestellt,
erstaunt
und auch ein bisschen erschreckt mit der Zeit ist, dass so viele Frauen, und ich behandle nun mal nur Frauen, deswegen aber sicherlich auch ihre Partner und auch sicherlich Männer, so wenig Ahnung davon haben, wie ihr Körper wirklich funktioniert, wie er aufgebaut ist, also reine Anatomie, aber auch wie die Dinge funktionieren. Und dieses Wissen ist unheimlich hilfreich im Leben. Man muss nicht alles wissen, damit es funktioniert. Unser Körper funktioniert auch, wenn man gar nichts darüber weiß und das sogar sehr gut, was toll ist. Aber ich glaube, dass es für ein gesundes und ein glückliches Leben extrem hilfreich sein kann, wenn man ein bisschen mehr Ahnung hat. Nicht nur, weil man dann nicht nachts voller Verzweiflung in die Notaufnahme gehen muss, weil man glaubt, der Tampon ist irgendwie aus der Scheide in den Bauchraum verschwunden, was einfach anatomisch nicht möglich ist, sondern einfach auch, weil man weiß, was muss ich tun, damit ich gesund bleibe? Oder was ist zum Beispiel ein Symptom, wo man sagen könnte, vielleicht sollte man sich hier doch mal Hilfe holen oder mal Unterstützung oder es abklären lassen? Und Ich glaube, das ist genau der Bereich, wo wir einfach sehr, sehr viel tun müssen. Und ein anderes Thema ist, dass es einfach noch unglaublich viele Tabus und Mythen gibt, mit denen Frauen auch klein gehalten werden, um es jetzt mal so auszudrücken. Mhm. Und da würde ich auch gerne so ein bisschen gegensteuern.
Ja, lass uns da in das Thema genau einsteigen. Mythen. Hast du Lust, ein kleines Quiz mit mir zu machen? Ich stelle dir ein paar Fragen, du sagst, stimmt oder stimmt nicht.
Okay, ja, schauen wir mal, was da rauskommt.
Oder es sind keine Fragen, sondern so ein paar Statements. Mhm. Also Frauen haben in bestimmten Situationen eine bessere Schmerzkontrolle und sind resilienter als Männer.
Ja, das ist die berühmte große Frage. Wenn Männer die Kinder kriegen würden, wäre die geburtliche Schmerzversorgung bestimmt viel besser. Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine bessere Schmerzkontrolle und eine bessere Resilienz ist oder einfach eine erzwungene Situationsmaßnahme. Wenn man unter so einer Geburt steht und einem einfach niemand mit einer vernünftigen Schmerztherapie hilft, was soll man denn machen? Also da wäre ich ganz vorsichtig. Also das glaube ich eigentlich per se nicht, sondern ich glaube, dass wir da auch sehr viel mit erwartetem Verhalten zu tun haben. Und ich glaube, dass das ein Bereich ist, bei dem wir ganz viel forschen müssen und wo sich echt unbedingt noch was tun muss.
Also ich kann bei den Frauen in meinem Leben beobachten, dass sie wirklich eine hohe Schmerztoleranz haben. Ich war auch bei der Geburt aller meiner drei Kinder dabei und ich habe größten Respekt davor.
Genau, es ist sicherlich aber auch sehr individuell. Also ich kenne auch Männer, die unfassbar schmerztolerant sind. Also das hängt von vielen Faktoren ab.
Na gut, dann lass uns weitermachen. Man kann während der Periode nicht schwanger werden.
Nein, das ist leider ein Gerücht, was auf einem wahren Kern beruht. Ja, tatsächlich ist es während der Periode höchst unwahrscheinlich oder sagen wir deutlich weniger wahrscheinlich als zu bestimmten Zeiten. Aber also darauf sich verlassen, wenn man nicht schwanger werden will, sollte man nicht.
Sehr gut. Frauen haben pro Zyklus nur ein fruchtbares Fenster von etwa 5 Tagen.
Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Mhm. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, wo Wissen total hilft und wo man sein Denken nicht unbedingt an die App auslagern kann. Denn Zyklus-Apps, und das ist ein Punkt, auf den ich gerne hinweise, berechnen oft Mittelwerte und liegen dann beim fruchtbaren Tag Zyklus für Zyklus daneben. Also man sollte ein bisschen wissen, wann diese fruchtbaren Tage sind und wie man die bestimmt.
PMS ist keine Einbildung, sondern eine hormonell bedingte Realität.
Es ist definitiv eine Realität, unter der manche Frauen schlimm bis ganz furchtbar leiden. Es ist noch nicht hundertprozentig vieles daran verstanden. Es hat sicherlich etwas mit einem hormonellen Inbalance zu tun, aber wir wissen noch nicht, warum manche Frauen so ausgeprägte Symptome bekommen und andere nicht bei derselben hormonellen Inbalance. Aber es hat sicherlich was mit den Hormonen zu tun. Und es gehört zu den Dingen, wo ich finde, dass man unbedingt was für sich selbst tun sollte, wenn man darunter leidet.
Unbedingt. Also ich kann Wesensveränderungen wahrnehmen in meinem Umfeld, wenn es dann soweit ist.
Genau. Also es sind über 200 Symptome beschrieben bei PMS. Und eben auch diverse, wirklich sehr hilfreiche und funktionsfähige Therapieoptionen.
Sehr gut. Die Klitoris ist bis zu 11 Zentimeter lang.
Stimmt.
Wissen wahrscheinlich nicht viele.
Nee, weiß ich nicht, wie viele Leute das wissen. Es ist auch tatsächlich so, dass die in der Wissenschaft und in der Anatomie tatsächlich über bestimmte Fragen rund um Klitoris noch heftig gestritten wird. Das ist also tatsächlich ein Bereich, der heftig erforscht wird. Wir haben aus alten Zeichnungen von 1875 und sowas teilweise sehr viel bessere Vorstellungen, wie das wirklich aussieht. Ja, es ist ein extrem spannendes Organ. Es macht extrem Spaß, sich damit zu beschäftigen.
Alle Frauen spüren ihren Eisprung deutlich.
Nein. Manche ja, aber nicht alle. Und das kann sich auch im Laufe des Lebens übrigens ändern. Also es kann sein, dass man ihn, bis man 30 ist oder 35, nie gespürt hat und dann auf einmal. Gibt es durchaus.
In den Wechseljahren ist man unfruchtbar.
Ja, das ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil wir da erstmal das Wort Wechseljahre dafür definieren müssen. Also wenn man sagt, Wechseljahre sind diese Übergangsphase, dann stimmt das sicherlich nicht. Dann kann man theoretisch mit einer extrem niedrigen Wahrscheinlichkeit auch während der Wechseljahre schwanger werden. Das ist wirklich unwahrscheinlich, aber es ist möglich. Das heißt, wenn man ganz sicher verhüten will, sollte man bis 1 bis 2 Jahre nach der letzten Periode weiter verhüten.
Vielen Dank, dass du uns aufgeklärt hast. Gibt es noch irgendwelche Mythen, die wir vergessen haben?
Also ich finde ganz, ganz wichtig der Mythos, dass nur der perfekte Körper glücklich macht oder dass man nur das Recht im perfekten Körper hat, glücklich zu sein, dass man makellos sein muss, was Frauen ganz, ganz viel suggeriert wird und was sie auch selbst übernehmen, dieses Ideal, was sie nicht erreichen können und vergessen eben, dass der Körper ein Wunderwerk ist und dass sie toll sind, so wie sie sind. Das Absolut. Wäre zum Beispiel eins. Ein zweiteres, wenn ich noch eins anmerken darf, Unbedingt. Der mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist, Periodenschmerzen und andere Beschwerden muss man einfach aushalten. Mhm. Das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Und auf diese Weise verbringen sehr viele Frauen unglücklich viel Zeit mit etwas, was man eigentlich behandeln könnte oder auch sollte, weil man einfach nicht danach schaut, sondern einfach sagt, ja, da muss die Zähne zusammenbeißen.
Kann ich danach fragen, wie behandelt man Periodenschmerz am besten?
Das hängt ganz davon ab, mit welcher Art von Periodenschmerzen man zu tun hat. Also es gibt zwei Formen, den sogenannten primären Periodenschmerz, primäre Dysmenorrhoe heißt das auf Medizinisch. Das bedeutet, man hat Schmerzen bei der Periode, die einfach durch die Periode bedingt sind. Mhm. Die ist also auch verständlich, die Gebärmutter zieht sich ja wirklich zusammen. Das sind diese krampfenden Schmerzen, weil sie die Schleimhaut ausstößt. Wir haben aber auch hormonelle Verschaltungen, die dazu führen, dass die Schmerzempfindlichkeit steigt, dass auch tatsächlich Schmerz produziert wird. Bei der primären Dysmenorrhoe gibt es keinen weiteren Grund außer der Periode. Und dann gibt es die sekundäre Dysmenorrhoe. Da hat man zum Beispiel ein Problem wie eine Endometriose oder ein Myom, was aufgrund dieses Vorhandenseins eben Schmerzen bei der Periode macht oder diese verstärkt. Das muss man erstmal unterscheiden, da muss man einfach erstmal gucken. Und von der Behandlung ist es so, dass es da medikamentöse und nicht medikamentöse Optionen gibt. Schmerzmittel wirken sehr gut bei Periodenschmerzen. Das ist erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht. Es gibt auch keine Toleranzentwicklung. Mhm. Also wenn man Paracetamol oder Ibuprofen oder so ein Schmerzmittel nimmt, dann kann man das jeden Monat wieder nehmen und es wird einem immer wieder helfen. Das finde ich ist eine ausgezeichnete Nachricht. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten. Wärme, die gute alte Wärmflasche oder auch als Wärmepflaster tun vielen Frauen sehr, sehr gut. Was auch vielleicht überraschend ist, Bewegung hilft. Mhm. Ich bin so ein totaler Bewegungsfan, weil ich glaube, dass wir Menschen gemacht sind, uns zu bewegen. Eigentlich den lieben langen Tag und wir tun es viel zu wenig. Und wir sehen aus Studien, die sehr schön gemacht sind, dass Frauen sich, wenn die sich einfach durch ihr ganzes Leben mehr bewegen, sie auch weniger Periodenschmerzen haben. Also jetzt nicht speziell Sport machen während der Periode, sondern einfach immer zu dranbleiben. Das bringt wahnsinnig viel. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die man probieren kann. Also es gibt viel Akupunktur, kann man versuchen. Manche Frauen brauchen auch einfach ein bisschen Ruhe. Also das wird ja in unserer hektischen Welt auch manchmal vergessen, dass die Periode durchaus ein Zeitpunkt ist, wo der Körper relativ heftig arbeitet und dass man da vielleicht mal ein paar Stunden Pause braucht.
Hast du weitere Mythen, mit denen wir aufräumen sollten?
Ja, also zu dem perfekten Körper gehört natürlich auch gutes Aussehen ist entscheidend für guten Sex. Das wird Land auf, Land ab weiterhin verkauft, gepredigt. Das ist komplett falsch und ganz... Im Gegenteil basiert eine gute Sexualität auf Kommunikation und Vertrauen und auch einem gesunden Körperbewusstsein. Und also genau das Gegenteil, wenn man jemanden klein macht, das hilft gar nicht. Ja, das ist etwas. Dann ein weiterer Punkt, den ich wichtig finde, ist Vorsorgeuntersuchungen machen krank, eher krank als gesund. Das ist ja etwas, gegen das du wahrscheinlich auch ankämpfst. Das ist kompletter Quatsch. Ja, aber es wird immer wieder gestreut. Manchmal frage ich mich auch, ob die Idee dahinter ist, dass man das Geld sparen möchte, bestimmte Vorsorgeuntersuchungen anzubieten und deswegen sie so madig macht. Aber tatsächlich sind Vorsorgeuntersuchungen eine richtig, richtig gute Sache. Besonders für Frauen, kann ich wirklich sagen. Okay, und dann gibt es noch den Mythos, dass Wechseljahre eine Krankheit sind. Und das ist auch Quatsch. Also wir würden die Pubertät auch nicht als Krankheit bezeichnen, auch wenn es sich vielleicht manchmal so anfühlt. Und ja, es gibt schlimme Beschwerden und Probleme während der Wechseljahre bei manchen Frauen. Und die sollte man unbedingt behandeln. Unbedingt. Da wird noch viel zu wenig gemacht. Und sollte man ernst nehmen und gut begleiten, auch psychisch begleiten, wenn man das braucht. Und das ist total wichtig. Aber das ist auch einfach eine Lebensphase, die auch eine Chance auf was Neues bietet. Wie es in unserem Leben eben viele Phasen gibt. Und bei Frauen vielleicht noch spürbarer als bei Männern, auch noch so ein großer Unterschied, dass wir eben unser Leben mehr in Phasen eingeteilt ist, aufgrund auch unserer hormonellen Situation. Und so können die Wechseljahre eben auch eine Chance sein. Also ich kenne viele Frauen, nicht nur Patientinnen, auch Freundinnen, die in dieser Phase sich nochmal ganz neu orientiert haben, was Kreatives an sich entdeckt haben, was ganz Neues angefangen haben und davon würde ich gerne weggehen. Überhaupt, also dass man Frauen immer so schnell mit Krankheit assoziiert und Frau sein mit Krankheit, das wäre schön, wenn wir damit aufhören könnten.
Ja, ist also absolut Quatsch. Und es ist ja bei Männern genauso, dass sie in die Andropause kommen. Es ist nur unbekannt oder viele wissen nicht darüber, aber Männer haben genauso ein Problem mit Testosteronabfall und Haarverlust und vielen anderen Dingen, die Männer intensiv beschäftigen und versuchen auch einem gewissen Schönheitsideal irgendwie hinterher zu hecheln. Haartransplantation kommt für mich nicht in Frage. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Und aber ich will nur eine Lanze für die Männer brechen. Wir sitzen alle eigentlich im gleichen Boot, nur aus einer unterschiedlichen Perspektive und mit einer unterschiedlichen Ausprägung.
Genau, und auch mit einer unterschiedlichen Taktung.
Genau.
Das muss man doch wirklich klar sagen. Mhm.
Wieso verwechseln selbst erwachsene Frauen oft Vulva und Vagina? Also von Männern jetzt gar nicht zu sprechen. Und was wäre eigentlich wichtig zu wissen, um Infektionen oder Schmerzen zu vermeiden?
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir das einfach nicht beigebracht bekommen. Also ich habe jetzt gerade neulich aus einer Schule, die einen wunderbaren Aufklärungsunterricht gemacht haben, sich ganz viel Mühe gemacht haben, darüber Sexualität positiv zu konnotieren und den Kindern erstmal zu zeigen, das ist was Wunderbares, was mit Kommunikation zu tun hat. Ich war begeistert und dann sah ich ein Schema von Junge und Mädchen und dann war bei Mädchen da, wo man Vulva oder Klitoris zeichnen konnte, war ein Pfeil und da stand Schamhaare. Und beim Penis stand Penis und Hoden und so weiter. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass das über Jahrhunderte komplett verschwiegen wurde. Also es gibt ja dieses berühmte Beispiel von Grey's Anatomy, dem Standardlehrwerk der Anatomie auf Englisch, wo in der Urausgabe, der ersten Ausgabe, die Klitoris noch so relativ ordentlich angedeutet war und dann im Verlaufe der Zeit und in dem zunehmenden Moralbewusstsein der Gesellschaft, die immer mehr verschwand, bis sie also wirklich nur noch als diese kleine Perle angegeben wurde, die wir häufig landläufig mit Klitoris bezeichnen. Und das sagt einfach sehr, sehr viel. Und außerdem ist es, glaube ich, für die Gesellschaft und auch für unsere sehr männlich geprägte Gesellschaft schwer vorstellbar, dass wir Frauen ein Organ haben, was ausschließlich dem Lustgewinn dient. Und Frauen und Lust, das ist ja sowieso was, wo man so ein bisschen Sorge dann davor hat. Und deswegen ist es so sehr tabuisiert worden. Und dieses Tabu hält eben bis heute an. Ja, ich glaube einfach, da fehlt es schlicht und ergreifend an Wissen.
Und Aufklärung.
Und Aufklärung in einem positiven Sinne und zu sagen eben, so sehen wir Frauen aus und so wunderbar sind wir.
Die Studien zeigen, dass bis zu 20% aller Frauen irgendwann mal im Leben Schmerzen beim Sex haben. Aber nur ein Bruchteil sucht aktiv Hilfe. Warum ist das so?
Also ich glaube, auch da muss man wieder sehr viel genauer hingucken, weil das eine riesige Gemengelage und Mischung ist, die wir jetzt zusammenfassen, die ganz unterschiedliche Ursachen hat. Also man kann ganz harmlos damit anfangen, dass aufgrund der hormonellen Steuerung im Zyklus ganz normal, es normal ist, dass die innere Schleimhautschicht gegen Periodenzeit, also Ende des Zykluses zur Periode hin, dünner wird im Vergleich zu den äußeren und dann eben sensibler ist. Und viele Frauen beschreiben das auch, dass wenn es auf die Periode zugeht oder auch am Anfang der Periode, wenn sie dann Sex haben, dass sie da einfach empfindlicher sind. Und das kann auch mal Schmerzen machen. Das hängt natürlich sehr davon ab, wie man dann damit umgeht. Das ist jetzt etwas, das ist einfach dem zyklischen Geschehen geschuldet. Da kann man ganz viel machen, indem man zum Beispiel Gleitgel nimmt oder einfach ein längeres Vorspiel, einfach sich ein bisschen mehr Zeit lässt, ein bisschen mehr Bewusstsein für den Körper. Was anderes ist, ist, wenn die Schmerzen dauerhaft da sind, auch dann muss man sehr, sehr genau gucken. Das finde ich total wichtig und deswegen finde ich super, dass du das ansprichst, was die Ursache ist. Also wenn zum Beispiel eine Endometriose, auch eine tief infiltrierende Endometriose der Vagina dahinter steckt, dann muss man das behandeln, weil sich sonst der Schmerz einfach immer weiter mit Sex verbindet, natürlich dann auch jeden Spaß verdirbt. Klar, wer macht denn gern was, was ihm wehtut? Also manche vielleicht, aber die meisten nicht. Und das ist halt auch eine ganz große Gemengelage. Manchmal hat das auch durchaus einen Kommunikationsaspekt. Wenn ich mich vorher nicht wohlgefühlt habe mit meinem Partner, weil es ständig Stress gibt oder weil beide immer zu Arbeit haben oder was weiß ich und überhaupt kein Miteinander da ist, dann ist es für Männer sicherlich genauso, aber ich kann tatsächlich mehr die Frauenseite beschreiben, dann ist es manchmal nicht so leicht, sich auf sexuelle Begegnungen einzulassen. Und wenn die dann auch noch sehr ritualisiert und routiniert ablaufen und vielleicht überhaupt nicht genug Wert drauf gelegt wird, zu schauen, wie feucht bin ich, wie erregt bin ich, wie fühle ich mich, dann kann das natürlich zu Schmerzen führen. Und diese Schmerzen können auch manchmal durchaus auch für was ganz anderes stehen, nämlich eben, dass es nicht gut läuft in der Kommunikation. Und ich mache ja auch Sexualmedizin und ich finde das immer wieder spannend, dass Paare sich vorstellen. Ich finde es super, wenn sie sich vorstellen, wenn Schmerzen beim Sex auftreten und wenn man dann darüber spricht, wie es denn so läuft, dann wird meistens über alles geredet, nur nicht über Sex. Also dann geht es darum, ja, du nimmst mich nicht ernst, du kümmerst dich nicht um mich, Fußball ist dir viel wichtiger, was weiß ich. Mhm. Und auch vice versa natürlich. Und daran sieht man eben, Sexualität ist ganz stark Kommunikation. Also ich finde es wichtig, dass man Schmerzen beim Sex super ernst nimmt für sich selbst, dass man es abklärt und eben guckt, was ist da los, auch vielleicht für sich selbst einfach mal schaut, gibt es bestimmte Zeitpunkte im Zyklus, wo ich da Probleme habe. Und dann eben für sich einen wohlbefindensfördernden Umgang damit sich sucht. Und wenn man Hilfe braucht, auch bitte sich wirklich Hilfe holt. Es gibt Gynäkologen, es gibt Urologen, es gibt Sexualmediziner, die darauf spezialisiert sind, in solchen Lebenssituationen zu helfen.
Also ich habe gelesen, dass Sex für Männer ein gutes Ventil ist, wenn in Zeiten von hohem Stress, also im Sinne von Stressabbau, und bei Frauen das eigentlich umgekehrt sein soll. Vielleicht kannst du mir helfen, das zu verifizieren. Dass Frauen eher entspannt sein sollten.
Also sicherlich, also entspannt, das kann man sich ja schon vorstellen, weil der Beckenboden spielt ja eine große Rolle und wenn der total verkrampft ist, dann ist klar, dass es unangenehm ist und dass es auch keinen Spaß macht und auch wir leben immer noch leider in einer Gesellschaft, wo Frauen immer noch oft das Gefühl haben und auch suggeriert bekommen, sie müssen das jetzt einfach aushalten und dann ist es natürlich nicht gut. Ich weiß, dass Männer oft dieses Gefühl von, das ist jetzt so eine Pauschalisierung, ich möchte es ein bisschen vorsichtig sagen, aber es gibt diese Tendenz. Also wir alle Menschen, unabhängig davon, wo und wie wir leben, haben ein Grundbedürfnis nach Angenommensein, nach Geborgenheit und nach Sicherheit. Das ist genauso wichtig wie Essen, Trinken, Schlafen, wissen nur die wenigsten Leute. Und Sexualität ist eine gute Möglichkeit für uns als Erwachsene, dieses Gefühl von Angenommensein, du bist derjenige, mit dem ich zusammen sein will, eben zu spüren. Und es scheint so zu sein, was vielleicht auch durchaus mit unserer Gesellschaft zu tun hat, mit der Art, wie wir groß werden, dass Männer sich dieses Gefühl leichter beim Sex fühlen können, dieses Gefühl von Angenommensein, ich bin gemeint. Und natürlich, wenn man ganz hohen Stress hat, ist das wahnsinnig wohltuend, wenn man dann das Gefühl hat, es geht um mich und ich bin die wichtigste Person für den anderen. Und bei Frauen, wie du schon gesagt hast, scheint es so zu sein, dass wenn die richtig unter Stress stehen, sie einfach gar nicht so leicht in diesen Modus kommen können. Aber für Frauen kann es dann, und bitte Vorsicht wieder, es ist so eine Pauschalisierung, gegen die ich eigentlich total bin, aber kann es sein, dass für sie dieses Ich liebe dich und der Blumenstrauß mit den roten Rosen in dem Moment viel mehr bringt, weil das viel leichter in dem Moment aufnehmbar ist. Und Frauen haben manchmal tatsächlich einen leichteren Zugang, auch über Zärtlichkeiten, das so stark zu spüren. Und ich glaube, dass es das etwas ist, worüber das Paar eben, wenn im besten Fall spricht und sich austauscht und eine Kommunikation aufbaut, wo man genau diese Dinge verhandeln kann. Und wenn einem der Partner sagt, schau mal, ich brauche das jetzt, weil ich fühle mich so hilflos in dieser Welt und du kannst mir das geben, dann ist das eine ganz andere Aussage, als wenn man sagt, so, Samstagabend, jetzt aber. Ich glaube, dass das total wichtig ist.
Es ist super, dass wir darüber gesprochen haben, weil Anerkennung ein ganz wichtiges Thema ist und es sich bei jedem anders ausdrückt und eigentlich der Start von allem ist.
Ja, absolut. Und dieses Gefühl, geliebt zu werden, ist einfach etwas, was dem Leben einen Sinn gibt, würde ich mal sagen. Und was sich lohnt zu hegen und zu pflegen. Und
Also viele sagen ja auch, ich werde nicht gesehen. Ja, und das ist ja auch quasi ein Ausdruck von fehlender Anerkennung.
Absolut. Und das ist auch das, was viele Patientinnen erzählen. Da soll ich den ganzen Tag, ich arbeite wie verrückt, ich mache die ganze Care-Arbeit. Also das ist auch ein großes Thema, über das wir in diesem Zusammenhang auch sprechen können. Stimmt. Ich rackere wirklich von morgens bis abends. Ich kümmere mich um die Kinder zu 90%, wenn es nicht gerade das Klatschen beim Fußballturnier ist. Und dann soll ich am Abend noch herhalten. Und wenn man das so betrachtet, kann man sagen, ja klar. Also dann ist die Frage, worauf hast du Lust? Ja, darauf sicher nicht so. Ne? Und deswegen ist zum Beispiel die Frage, worauf hast du denn Lust? So hilfreich. Weil man dann sagen kann, oh, ich habe Lust, einfach mal zu sitzen und drei nette Sachen gesagt bekommen. Oder so. Ne?
Lass uns zurückkommen auf die Anatomie.
Ja.
Und zwar ist es ja so, dass die Vagina die Heimat für Milliarden von Mikroorganismen ist und vor allem Bakterien.
Ja.
Die meisten davon oder der überwiegende Teil sind Lactobacillen, also Milchsäurebakterien. Und jetzt denkt man, Bakterien schlecht, das muss weg.
Nein, überhaupt nicht. Wir brauchen sie ganz unbedingt.
Ganz genau. Warum?
Also wir haben in der Vagina eine ganz ungewöhnliche Situation. Wenn wir uns das mal genauer angucken, wirst du hinterher mir bestimmt zustimmen, dass Frauen in diesem Punkt absolute Superheldinnen sind. Und zwar haben wir das Problem, dass die Vagina außen und innen trennen muss. Mhm. Also außen sind wir umgeben von nicht nur Milliarden, sondern Billiarden, Zillionen oder was auch immer, eine große Zahl an Bakterien, Keimen, Pilzen, you name it. Innen im Bereich der Gebärmutter sollte es möglichst keimfrei bleiben. Und jetzt steht die Vagina vor diesem großen Problem, dass ständig sie mit was in Berührung kommt, also mit den Fingern, mit dem Leben, mit einem Penis, mit einem Dildo, weiß ich was, kommen unzählige Mikroorganismen nach innen, aber auch einfach durch Toilettengang, also einfach auch im Rahmen des Lebens so. Und jetzt braucht die Vagina eine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Im Körper gibt es verschiedene solche Verteidigungsmechanismen. Bei der Haut ist es zum Beispiel der Säureschutzmantel, der es für Mikroorganismen ziemlich schwer macht, den zu passieren. Im Magen ist es das Säurebad, also alles, was wir runterschlucken, wird ziemlich keimfrei gemacht, dadurch, dass es mal im Magen ein bisschen sauer wird. So, und was macht die Vagina? Die Vagina hat ein geniales Prinzip entwickelt. Sie hat sich nämlich, sie tut sich zusammen mit Bakterien, die ihr nützlich sind. Sie macht es diesen Bakterien besonders schön, indem sie zum Beispiel Glykogen produziert. Und diese Bakterien breiten sich dann aus und sind dann einfach mal da. Und solange die da sind und auch reichlich, können die schlechten Bakterien, um sie jetzt mal so zu nennen, und die Pilze sich da gar nicht so breit machen. Das heißt, die Verteidigung der Vagina, diese Trennung von außen und innen, weil sie kann ja weder einen Säurebad haben, sonst würde kein Spermium überleben, was da durchkommt, noch kann sie eine feste Haut sein, weil das funktioniert ja nun auch nicht, ist einfach dadurch, dass sie sich Hilfe holt. Sie bildet auch eigene Verteidigungssubstanzen. Und es ist so sozusagen eine Kooperation, eine Symbiose. Die Bakterien haben was davon, weil sie kriegen das schöne Glykogen und sie haben es wahnsinnig kuschelig, warm und angenehm dort. Und die Scheide hat was davon, weil diese Bakterien helfen ihr. Und diese Bakterien können auch noch manche Sachen. Sie können Milchsäure produzieren, was die Scheide wieder sauer macht, was das Ganze befördert. Aber sie können zum Beispiel manche auch Wasserstoffperoxid bilden, was ein extrem guter Verteidigungsmechanismus gegen ekelhafte Krankheitserreger ist.
Das wusste ich nicht.
Ja, also das ist eben eine geniale Kooperation, würde ich sagen.
Super. In dem Zusammenhang, lass uns noch ein bisschen über Vaginalpilz sprechen, weil das natürlich auch, nicht natürlich auch, sondern kann schambehaftet sein.
Ja, erfreulicherweise wird darüber meistens dann doch gesprochen.
Wodurch entsteht er und wie kann man ihn behandeln?
Genau, also das ist super, dass wir die andere Frage davor hatten, weil dann wird relativ schnell klar, wenn wir jetzt darüber sprechen. Also, ich muss ein klein bisschen ausholen. Mhm. Es gibt Erkrankungen, die kriegt man einfach, weil ein Bakterium in den Körper kommt, was da nicht hingehört und diese Krankheit macht. Ein Beispiel ist zum Beispiel Tuberkulose.
Ja.
Es gibt aber auch Erkrankungen, die entstehen dadurch, dass das Gleichgewicht gestört ist. Pilze haben wir immer und überall um uns rum. In uns drin, im Darm, auch in der Scheide, das ist total normal, dass die da sind. Die Frage ist nur, wie viel ist davon da? Und diese Pilzbeschwerden können dadurch entstehen, dass die Pilze auf einmal die Oberhand gewinnen in der Scheide und die Lactobacillen, die du genannt hast, und auch andere zur Seite drängen und dann anfangen, da eine Party zu feiern. Und das kann zum Beispiel passieren, wenn man Stress hat. Mhm. Das kann auch in der Schwangerschaft leichter passieren, weil da die Östrogenwerte ganz hoch sind und Pilze lieben Östrogene. Mhm. Das erklärt auch, warum kleine Mädchen vor der Pubertät und Frauen nach den Wechseljahren in der Regel keine Pilzbeschwerden mehr haben. Mhm. Weil ohne Östrogen finden die Pilze das nicht so attraktiv. Das heißt, wir haben es da nicht mit dem Sinne einer Erkrankung zu tun, dass da kommt so ein Pilz. Also es gibt natürlich Ausnahmen, aber jetzt mal so im Generellen. Sondern es ist mehr so, es ist eine Gleichgewichtssache. Jetzt kann man das auch im Hinterkopf behalten. Es gibt Sachen, die sollte man vermeiden, also zum Beispiel vaginal duschen. Man muss die Vagina nicht duschen, nicht waschen, auch nicht mit Intimwaschlotions. Das ist Quatsch, die reinigt sich selber. Das heißt, das sollte man sogar lassen, weil man sonst eher den Pilzen oft Vorschub leistet. Aber wenn ich totalen Stress habe, wenn ich auch sonst eine Erkrankung habe, viele Frauen kennen das, wenn die irgendwie eine ganz schwere Erkältung haben, kriegen sie ganz leicht Pilzbeschwerden. Wenn ich ein Antibiotikum genommen habe, kann ich leichter Pilz bekommen. Mhm. Warum? Weil das Antibiotikum natürlich auch die Lactobacillen killt, nicht nur die Bakterien, die mich krank gemacht haben. All das also führt dazu, dass die Pilze zu reichlich da sind. Die kann man ganz gut behandeln mit Pilzmitteln, die es auch frei verkäuflich in der Apotheke gibt. Und dann empfiehlt es sich hinterher ein bisschen was für die Scheidenflora zu tun. Eine reine Behandlung der Scheidenflora, eine Unterstützung der Scheidenflora macht Pilzbeschwerden meistens nicht alleine weg. Mhm. Also man muss die schon behandeln. Das funktioniert auch sehr gut. Es gibt relativ geringe Resistenzraten. Mhm. Und sollten die aber immer wieder kommen, sollte man sich auch vertrauensvoll an seine Frauenärztin wenden, weil man dann nochmal nachgucken muss. Es kann in selteneren Fällen ein ungewöhnlicherer Pilz dahinter stecken, der anders behandelt werden muss. Man sollte auch aufmerksam sein, es kann manchmal ein Diabetes dahinter stecken, der nicht erkannt worden ist. Also das habe ich schon erlebt. Oder so eine Vorstufe, also eine Insulinresistenz, die dann dazu führt, dass man anfälliger wird, dass die Pilze eben die Oberhand gewinnen.
Ich kenne Frauen, die berichten, nachdem sie in einem chlorierten Pool waren, zu Pilzbeschwerden kommen.
Also genau, das ist ja auch, also Chlor ist ja...
Tötet auch die Bakterien.
Ist ein Desinfektionsmittel. Ja. Ich meine, es ist ja auch ganz gut, dass es im Wasser im Pool ist, wo ich weiß nicht wer, mit weiß ich was reinhopst.
Das stimmt.
Aber häufig ist es eben auch sehr individuell, auf was man empfindlich reagiert. Und Frauen, die empfindlich reagieren, können eigentlich auch zum Beispiel präventiv, ich bin ein großer Freund von Prävention, du sicherlich auch.
Unbedingt.
Eben zum Beispiel regelmäßig Milchsäure oder Lactobacillen gibt es in Tabletten oder in Kapselformen. Gibt es auch zum Schlucken übrigens, die finden ihren Weg dann auch in die Vagina, auch wenn man sie isst, dann etwas tun, um diese Stabilität zu unterstützen in der Scheide.
Welche drei Tipps möchtest du zum Schluss unseren Hörern noch mitgeben?
Also ich finde am allerwichtigsten, dass man sich selber liebt und dass man im Laufe des Lebens eine gute, liebevolle Beziehung zu sich selbst aufbaut. Ich weiß, dass das nicht immer leicht ist, weil wir sind fehlerbehaftet und es klappt nicht immer alles und wir haben unsere Schwächen und wir müssen mit einer ganzen Menge Dinge im Leben umgehen. Aber wenn man sich selber sagt, du bist schon okay und ich mag dich, dann ist, glaube ich, die Hälfte der Miete. Das finde ich total wichtig. Der zweite Tipp, den ich unbedingt mitgeben möchte, ist, entdecke dich selbst. Nimm dir mal einen Handspiegel und schau dir deine Vulva an, schau dir deine Klitoris an, schau dir das mal an, wie groß die Klitoris wird. Man kann die sehen, wenn sie erregt ist, unter den Schamlippen kann man sie tasten, das einfach mal zu bewundern. Die Natur hat sich unfassbar viel Mühe gegeben mit diesem ganzen Bereich. Wir haben lauter verschiedene Hautarten, also große Schamlippen sind anders gebaut als kleine Schamlippen, alles. Das ist wahnsinnig toll gemacht, also entdecke es, auch Brust, auch den sonstigen Körper, entdecke dich einfach selber, wisse, wer du bist und wisse, was dir gut tut. Und der dritte Tipp wäre, sprich auch noch darüber. Also mit den Menschen, die dir nahestehen, mit den Menschen, denen du in einer engen Beziehung bist, und äußere das, was dir wichtig ist und was du dir wünschst, weil dann hat die Umwelt auch eine Chance, darauf zu reagieren und dann kannst du besser mit der Umwelt interagieren, würde ich sagen.
Ganz wunderbar. Also vielen Dank für das, was du tust, dass du dich für die Aufklärung einsetzt und Menschen ermunterst, miteinander zu reden und ihre Bedürfnisse offen zu kommunizieren. Das ist ganz toll. Vielen Dank.
Ja, danke dir für die Einladung.
Die Fakten der Folge.
Viele Frauen, aber auch Männer, stellen die eigenen Bedürfnisse oft hinten an und begegnen sich selbst mit übermäßiger Kritik. Dabei ist Selbstliebe kein Egoismus, sondern ein Akt der Fürsorge. Wer sich selbst ernst nimmt, schafft Raum für inneres Gleichgewicht, Gesundheit und echte Lebensfreude. Wer den eigenen Körper gut kennt, kann besser einschätzen, wann ärztliche Hilfe notwendig ist und wann nicht. Körperbewusstsein schafft Selbstvertrauen. Die Vorstellung, der weibliche Körper müsste perfekt sein, ist überholt. Ebenso die Annahme, Periodenschmerzen und PMS seien einfach natürlich und müssten ausgehalten werden. Beides darf hinterfragt und behandelt werden. Ein erfülltes Sexualleben basiert auf Vertrauen, Austausch und einem positiven Körpergefühl. Wer sich selbst gut kennt, kann auch mit anderen auf Augenhöhe in Verbindung treten. Die Vagina ist ein sensibles Ökosystem. Kommt es aus dem Gleichgewicht, etwa durch Stress, hormonelle Schwankungen, Medikamente oder falsche Intimhygiene, können sich Pilze oder Bakterien vermehren. Das ist nichts Ungewöhnliches und kein Grund zur Scham, sondern ein Zeichen, dass der Körper Aufmerksamkeit braucht. Viele Themen rund um den weiblichen Körper werden immer noch tabuisiert. Das erschwert eine offene Aufklärung, dabei ist Wissen der Schlüssel zur Selbstbestimmung. In diesem Zusammenhang stärken regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen die Gesundheit und das Körpergefühl. Sie machen nicht krank, sondern schenken Sicherheit und Frühaufklärung. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Danke, dass du wieder dabei warst. Aber nicht abschalten, gleich kommt noch mal ein Random Reminder. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier gerne den Podcast und schreib mir an podcast@zerrentech.de. Was interessiert dich, was wolltest du schon immer einmal wissen? Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, die Zunge zeigt, wie es unserem Körper geht. In der traditionellen chinesischen Medizin wird die Zunge seit Jahrhunderten als Diagnosewerkzeug genutzt. Warum? Weil sich viele körperliche Ungleichgewichte frühzeitig auf der Zunge zeigen, bevor wir sie überhaupt richtig spüren. Die Zunge kann nämlich Hinweise auf deinen aktuellen Gesundheitszustand geben. Hier mal ein paar Beispiele, worauf du achten kannst. Wenn deine Zunge zum Beispiel Zahneindrücke an den Rändern zeigt, kann das auf einen Qi-Mangel hinweisen. Dein Energielevel ist niedrig. Vielleicht fühlst du dich oft müde, schlapp oder unkonzentriert. Eine rote Zungenspitze kann auf Stress oder emotionale Anspannung hindeuten. In der chinesischen Medizin spricht man hier von Herzhitze, die sich zum Beispiel durch innere Unruhe oder Schlafprobleme äußern kann. Dicker, weißer oder gelblicher Belag ist ein Zeichen dafür, dass dein Immunsystem gegen etwas arbeitet, zum Beispiel eine beginnende Erkältung oder ein grippaler Infekt. Mein Tipp: Schau dir deine Zunge morgens direkt nach dem Aufstehen an, vor dem Zähneputzen und noch vor dem Kaffee. Sie kann dir kleine Hinweise geben, wie es deinem Körper wirklich geht, noch bevor du es fühlst. Also mein Random Reminder in dieser Woche: Die Zunge zeigt, wie es unserem Körper geht. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.